SWR 2 Forum.
Horrido und Halali, warum gehen immer mehr Menschen jagen? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Noch nie gab es in Deutschland so viele Jäger wie heute. Von einem Trend zu sprechen wäre vielleicht zu viel, aber immerhin von einem neuen Interesse. In der Landschaft zu Hause sein, Beute machen und Fleisch zu essen, das besser ist als jedes Bio-Siegel, das wollen immer mehr Menschen. Vor allem aber sind es auch immer mehr Frauen. Deutet sich da ein Wandel an, wird die Jagd weiblicher, ökologischer, moderner? Aber auch, wozu braucht es eigentlich Jäger? Warum will jemand jagen? Es diskutieren die Biologinnen Christine Miller und Sarah Wirz, beide sind Jägerinnen, und Markus Lück, Herausgeber des Wildmagazins und in gewisser Weise ein Berufskollege, denn er macht auch einen Podcast namens Kanzelklatsch, bei dem man Jägern beim Fachsimpeln zuhören kann. Herr Lück, zwei Jägerinnen, ein Jäger, das ist ungewöhnlich. Ist Ihnen das auf der Pirsch auch schon mal passiert, dass die Damen in der Überzahl waren?
Ich würde mal von Gleichstand reden. Also ich habe durchaus schon Jagden mitgemacht, wo es gleich viele Frauen und Männer teilgenommen haben. Frauen in der Überzahl habe ich selbst noch nicht erlebt, aber es gibt natürlich auch reine Frauenjachten, wie wir bei uns in den Magazinen schon oft berichtet haben, ja.
Das gibt's auch.
Ja, klar.
Frau Miller, Sie sind nicht nur Wissenschaftlerin und Jägerin, sondern auch eine politische Aktivistin. Sie setzen sich in Ihrer Heimat Bayern für den Schutz der Gams ein. Ist das eigentlich ein Widerspruch, Tiere schützen und Tiere schießen?
Absolut nicht. Die moderne Jagd hat eigentlich ihren Ursprung in der Naturschutzbewegung. Also wir haben ja im Laufe der Zeit verschiedene Jagdphasen gehabt. Das war eine Repräsentationsjagd, wie wir sie aus dem Barock kennen. Das war eine Plünderungsjagd in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das, was wir heute als Jagd kennen, kommt aus einem Naturschutzgedanken heraus. Wildtiere sollen überleben und auch nachhaltig genutzt werden.
Frau Wirz, Sie kommen aus Rheinland-Pfalz, einem Land, das seinen Wein gern von Weinköniginnen präsentieren lässt. Neben Ihrer Arbeit an der Uni Trier waren Sie allerdings vor ein paar Jahren einmal eine Jagdkönigin. Das war wohl nicht nur eine Marketing-Idee, sondern auch ein interessantes Spiel mit Vorurteilen, die wohl irgendwo zwischen Prinzessin und Flintenweib gependelt haben mögen. Werbeleute lieben solche Provokationen, aber wie hat sich das für Sie angefühlt?
Definitiv. Also es war eine sehr spannende Zeit. Das ist jetzt ungefähr 5 Jahre bereits her. Und ich habe lange mit mir gehadert, ob ich dieses Amt überhaupt annehmen soll oder nicht, weil ich eben nicht diesen klassischen Stempel aufgedrückt bekommen wollte, wo es heißt, ja, einmal schön in die Kamera lächeln und nett schauen. Das war nicht meins. Ich wollte wirklich informieren über die Jagd und wollte die Jagd zugänglicher machen. Und auch so ein bisschen aufklären und wirklich in die Diskussion unter Umständen auch mit Jagdgegnern treten. Und das hat funktioniert in den 2 Jahren. Ich habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt, interessante Veranstaltungen besucht. Und das ist, glaube ich, das, was zählt, dass man einfach aufklärt und wirklich in den Diskurs tritt und auch mal hinterfragt, warum, also gibt es denn Jagdgegner oder welche Bedenken gibt es da, und sich einfach austauscht zu dem Thema. Und ich würde es jederzeit wieder machen, also dieses Amt begleiten. Das war eine tolle Zeit.
Und über die Jagd sprechen, das wollen wir hier auch in diesem SWR2-Forum, über Sinn und Leidenschaft des Jagens. Aber wir wollen auch versuchen, den Jäger, die Jägerin besser kennenzulernen. Immerhin ist es trotz wachsender Zahlen eine relativ überschaubare Gemeinde. Die niederländische Schriftstellerin Pauline de Brock hat vor 2 Jahren einen interessanten Tatsachenbericht über ihre Entwicklung zur Jägerin geschrieben. Da will sie nach überstandener Ausbildung und mit dem Jagdschein in der Hand mal von einem richtigen Jäger mitgenommen werden. Und dann das, der Jäger will sie nicht dabei haben. Zitat: Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, dass ein Jungjäger eine Last ist, weil er zwar eine Jagderlaubnis in der Tasche, ansonsten aber nur Theorie im Kopf hat. Vor allem, wenn er nicht mit der Jagd aufgewachsen ist und nur einen 3-wöchigen Schnellkurs absolviert hat. Und außerdem war ich auch noch eine Ausländerin und eine Frau. Zitat Ende. Das klingt doch sehr nach einer geschlossenen Veranstaltung, in der alte, rechthaberische Männer mit ihren Vorurteilen unter sich bleiben wollen. Ist das so? Immer noch so? Die Damen haben gelacht, Frau Wirz?
Das hat sich zum Glück in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt. Also ich komme auch aus einer Familie, in der Jagd keine Rolle spielte. Also ich habe weder einen jagenden Vater noch einen jagenden Großvater oder so. Also bin da wirklich als Neuling dazugekommen über das Studium. Und das war so in 2009 ungefähr, als ich die ersten Kontakte mit der Jagd hatte. Und da wurde ich dann schon noch manchmal etwas argwöhnisch betrachtet, wenn ich nachher zum Streckenplatz, also sprich zu diesem Platz kam, wo das erlegte Wild dann lag. Und ja, man wurde gefragt, sozusagen, was ist denn dein Beweggrund, dass du als Frau mit zur Jagd gehen möchtest und dir das anschauen willst. Aber ich habe da in den letzten bestimmt ja 4-5 Jahren einen ganz großen Sprung erlebt und heute muss man sich da gar nicht mehr rechtfertigen. Also wir gehören als Frauen genauso dazu wie die Männer auch und das finde ich auch toll. Ich will da auch keine Sonderbehandlung. Ja, und fühle mich da sehr, sehr wohl. Also,
ja, Frau Miller, Sie sind ja qua Alter schon ein bisschen länger dabei, aber Sie kennen die alten Zausel noch.
Ja, und ich will absolut eine Lanze für Sie brechen, denn was hier die Frau de Brock eben beschreibt, das ist etwas, das jedem Neuling, der dieses Jagdgeschäft mitmachen will, begegnet. Jagen beruht auf einem Erfahrungswissen.
Also das betrifft also nicht nur Frauen, das betrifft auch Männer. Wenn da so ein Jungjäger kommt, frisch genauso mit dem Jagdschein, dann guckt man den auch komisch an.
Ganz genau. Und Frauen sind auch nicht unbedingt eine Neuigkeit in der Jagd, sondern es war gang und gäbe das ganze Mittelalter hindurch, die ganze bis in die Neuzeit. Das war in bestimmten Kreisen, die Jagdprivilegien besaßen, völlig normal, dass auch Frauen zur Jagd gehen. Also es ist erst seit die Jagd so bürgerlich geworden ist, spiegelt es den allgemeinen gesellschaftlichen Wandel der Beteiligung von Frauen mit. Aber die Lanze für den alten Zausel, ich bin ja auch ein alter Zausel inzwischen, ist eben die, dass die Jagd kein gesellschaftliches Ereignis ist, sondern per se eine persönliche Erfahrung. Etwas, das man selber draußen mit der Natur erlebt. Das ist das eine. Und das zweite, Erfahrungswissen kommt nicht in einem Kurs, ob der 3 Monate oder 3 Jahre dauert. Ein Kurs ist ein Einstieg. Und für den, der alleine draußen ist und jagt und diese Erfahrung hat, der muss auch Vertrauen zu der Person fassen, die er dann mitnehmen will. Also das sind ganz so.
Das klingt ja fast wie eine Initiation, wie bei den alten Naturvölkern, nicht? Wo auch die jungen Männer sozusagen von den älteren Erfahrenen dann einfach in den Wald, in den Dschungel mitgenommen werden. Aber ein bisschen beißt sich da auch die Katze in den Schwanz. Also mit dem Jagdschein, dem grünen Abitur, ist man dann vielleicht nur ein Abiturient. Aber um wirklich ein gereifter Jäger zu werden, muss man die Erfahrung haben. Aber die Jäger wollen einen nicht dabei haben, weil man ist ja halt noch so grün hinter den Ohren, Herr Lück. Wie bricht man denn diese Malaise auf?
Diese ganze Jagdscheinausbildung, das hat sich ja auch in den vergangenen Jahren massiv verändert. Also früher war es gang und gäbe, dass man Kurse belegt hat bei den Kreisjägerschaften, die dauerten dann 8, 9, 10 Monate. In Rheinland-Pfalz, glaube ich, muss man heute immer noch einen Lehrprinzen haben. Also man muss bei der Jagdscheinausbildung 1 Jahr bei einem Jäger mitgehen und einem dann bescheinigt, dass man teilgenommen hat an einer Drückjagd oder an einer Ansitzjagd teilgenommen hat oder das und das und das. Also verschiedene Themenbereiche werden da abgefrühstückt. Aber diese Kompaktkursgeschichte, die ist in den vergangenen Jahren, hat das stark zugenommen. Auch wenn ich in so einem klassischen Kurs von 9 Monaten meinen Jagdschein gemacht habe, möchte ich trotzdem die Lanze auch für diese Schnellkurse brechen, weil ich finde, es ist eine Bereicherung deshalb, weil viele Leute können deshalb erst einen Jagdschein machen, die den vorher gar nicht hätten machen können, weil sie beruflich eingespannt sind, weil sie familiär so gebraucht werden, dass sie gar nicht die 9 Monate Zeit haben, 2, 3, 4 Mal wöchentlich diesen Kurs zu besuchen. Und wenn man sich danach oder davor auch schon mit der Jagd beschäftigt und jemanden findet, der einen mitnimmt, dann kann man genauso guter Jäger werden, wie wenn man den 10-Monats-Kurs belegt, würde ich mal behaupten.
Also man muss nicht aus einer Jägerfamilie stammen.
Es macht vieles leichter. Ich komme selbst auch aus einer Jägerfamilie, habe das von Kindheitsbeinen an aufgesogen, kam übers Angeln natürlich dann irgendwann auch zum Jagen. Mir fiel der Kurs relativ leicht, möchte ich sagen. Aber es ist kein Muss. Nö, es macht vieles einfacher, aber es ist kein Muss.
Es gibt ja 2 Dinge, die ganz wichtig sind für eine Jägerin oder einen Jäger. Ich muss die Landschaft, in der ich mich bewege, aus den Augen der Wildtiere sehen, das ist das eine. Und ich muss dann erkennen, welche Tiere da plötzlich in mein Blickfeld kommen. Also ist es männlich, ist es weiblich, ist es jung, ist es alt? Das sind Dinge, die wir nennen das Ansprechen. Also ich sage da nicht Hallo Reh, sondern ich weiß dann, das ist jetzt eine Geiß, die wahrscheinlich irgendwo ihr Kitz abgelegt hat. Und dieses Wissen, das kann ich eben nicht aus Bilderbüchern lernen, sondern das muss ich mir anschauen und dann muss ich mal überlegen, ja, wie alt ist die? Und irgendjemand muss mich dann bestätigen, dass das stimmt, was ich da mir vorgestellt habe oder nicht. Und das ist diese Krux. Ich kann dieses Wissen nicht theoretisch lernen. Und wir haben leider in der gesamten Jagdausbildung nicht kodifiziert, dass man zwar theoretisches Wissen braucht, das ist ganz wichtig, dass man sich eben in Kursen besorgen kann. Und dann kann ich eine Prüfung machen und kann ich dieses theoretische Wissen abprüfen. Ich kann bestimmte Fertigkeiten testen, also wie gut kann man mit einer Waffe umgehen und wie sicher trifft man. Aber dann bräuchte man, so wie beim Führerschein, den man also mit 16 macht, noch ein Jahr, bevor man wirklich alleine loslegen darf. Und das fehlt eben leider und da kommt dann so eine gewisse Diskrepanz rein. Leute, die einen Kurs gemacht haben, eine Prüfung gemacht haben und eigentlich nicht wissen, was ihnen fehlt. Und auf der anderen Seite Leute, die sagen, warum soll ich mich jetzt umsonst auch noch als Coach für 2 Jahre für so einen Jungjäger engagieren. Das ist so ein bisschen die Krux. Wenn man da einen Bekannten hat oder wenn das in der Familie ist, geht es halt leichter.
Ich denke, was auch immer so ein bisschen das Thema ist, wenn man die Jägerprüfung bestanden hat, dann, ich sage immer, man ist dann Jagdscheininhaber, aber Jäger wird man erst mit der Zeit, weil die Jagd ist ja auch etwas, was man mit ganz vielen Sinnen einfach spüren muss. Ja, man muss raus in den Wald, wie beispielsweise ein Wildwechsel, sprich so ein Pfad, der immer wieder von dem Wild angenommen wird, um durch den Wald zu streifen. Zum Beispiel, wie der aussieht, das kann ich mir zwar im Buch anschauen, aber ich muss das auch erkennen können, wenn ich draußen im Feld und im Wald unterwegs bin. Und es ist auch etwas sehr Persönliches. Also der Jäger spricht ja auch von seinem Wild, wenn er über sein Revier spricht. Und wenn ein Jäger dann bereit ist, einen Jungjäger mit ins Revier zu nehmen, dann nimmt er den ja fast mit in sein eigenes Wohnzimmer im übertragenen Sinne. Und da muss man auch als Jungjäger, glaube ich, einfach viel Fingerspitzengefühl haben und auch wissen, an welcher Stelle man vielleicht einfach mal nur Zuhörer oder Zuschauer ist und dadurch auch sehr, sehr viel lernt. Und
Frau Wirz, das klingt so unglaublich romantisch, wie Sie das da gerade erklären. Die Natur, auch Frau Miller, man muss sich in das Wild hineinversetzen. Man beobachtet, stundenlang sitzen Jäger auf ihren Hochsitzen und gucken einfach nur in die Landschaft. Manchmal passiert gar nichts und trotzdem vergeht ihnen auf angenehme Art und Weise die Zeit. Aber letztlich geht es doch darum, den Abzug zu drücken und ein Tier zu töten. Das war ja Ihnen allen dreien klar, als Sie sich auf den Weg begeben haben, Jäger zu werden. Macht es Spaß, Tiere zu töten?
Macht es Spaß, einen Kohlrabi aus der Erde zu ziehen, wenn ich Kohlrabi essen will?
Ja, der Kohlrabi ist nicht unbedingt ein lebendiges Wesen. Also
doch, lebendig ist er auch.
Ja, schmeckt auch gut. Aber den Vergleich, den kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Tut mir leid.
Nein, Jagd ist Nachstellen, Töten und Aneignen. Es ist eine Nutzung. Und wir haben ganz klare Regeln für diese Nutzung. Die ist einerseits, sie muss nachhaltig sein. Ich muss genau wissen, was ich mit dem lebenden Bestand mache, wenn ich Tiere rausnehme. Werden es weniger, werden es mehr, wird er destabilisiert. Und der zweite eiserne Regel ist, unser ganzes Training in der Jagd ist so, einen schnellstmöglichen Tod zu gewährleisten. Und das ist mehr, als jedes unserer Nutztiere bekommt, wenn man mal von der Weideschlachtung absieht.
Ich würde bei Ihrer Aussage oder bei Ihrer Frage den Begriff Spaß streichen. Es ist kein Spaß, ein Tier zu töten bei der Jagd, für mich nicht. Ich würde das nicht als das bezeichnen. Es ist aber untrennbar mit der Jagd verbunden. Also man kann das nicht wegdiskutieren. Jagd bedeutet für mich Naturerlebnis, wo am Ende steht, dass ich Beute mache. Nicht immer, wie Sie selbst gesagt haben, es dauert zum Teil, keine Ahnung, 10, 15, 20 Ansitze oder länger, bis ich das passende Stück, also das passende Tier gefunden habe, bis ich es passend erlegen kann, sicher töten kann. Aber es ist ganz essentieller Bestandteil für mich für die Jagd. Und das ist, glaube ich, auch für jeden Jäger so. Also es gehört einfach dazu.
Es ist eben eine Nutzung. eine Naturnutzung. Es ist nicht eine reine Kontemplation, sondern es ist die Nutzung. Und diese Nutzung ist Teil der Jagd, aber sie ist untrennbar damit verbunden, dass der Jäger immer im Hinterkopf hat, was lasse ich stehen, was bleibt übrig, wie geht es den Wildtieren, die draußen leben. Und einen Teil davon nutze ich.
Und das ist ja auch eine sehr also für mich zumindest eine sehr aufrichtige Art der Fleischbeschaffung. Ja, ich habe ganz lange, fast 7 Jahre, kein Fleisch gegessen, weil ich gesagt habe, mit dieser konventionellen Tierhaltung, das kann ich einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und irgendwann waren mir dann aber auch die Ersatzprodukte nicht mehr genug. Also Sojaschnitzel und Co. hat irgendwie den Geschmack oder die Lust auf Fleisch quasi nicht schlussendlich befriedigt. Und dann habe ich gesagt, was kann man machen, um auf ehrliche Art und Weise Fleisch zu beschaffen? Und wenn ich morgens aufstehe, mich quasi auf den kalten Hochsitz setze und schaue, ob Wild auf die Fläche tritt, was dann auch zu erlegen ist, also was Jagdzeit hat und wo beispielsweise die Altersklasse in dem Fall dann stimmt und ich sagen kann, okay, dass da ist ein Reh oder ein Wildschwein, was ich jetzt erlegen kann, und dann nehme ich die Waffe und setze quasi zum Schuss an, dann weiß ich in dem Moment genau, was jetzt der nächste Schritt ist, weil es auch ein Handwerk ist, was man gelernt hat. Und man trainiert ja immer wieder auf dem Schießstand, damit man auch weiß, dass diese Abläufe sitzen. Und dann erlege ich dieses Tier und das ist dann auch nochmal ein ganz besonderer Moment. Und das ist für mich eine sehr ehrliche Art und Weise, weil ich diesen ganzen Ablauf vom Wald auf den Teller quasi miterlebe.
Also von der Vegetarierin zur Wildesserin, aber nur Wild.
Genau, ich esse ausschließlich Wild, weil ich sage, das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren. Weil wenn man die Schießfertigkeit beherrscht, was wir als Jäger tun und wo wir uns ja auch immer wieder quasi weiterbilden und trainieren, dann ist das meiner Ansicht nach eine sehr ehrliche Art der Fleischbeschaffung. Und das Tier muss nicht leiden, es ist mit einem gezielten Schuss, wird es möglichst schmerzfrei getötet und die Transportwege fallen weg, das Wild ist nicht in enge Ställe eingefärscht und vieles mehr. Und das kann ich dann mit gutem Gewissen und Appetit auch essen.
Das SWR2-Forum zum Titel Horrido und Halali, warum gehen immer mehr Menschen jagen? Mit den Biologinnen und Jägerinnen Christine Miller und Sarah Wirz und dem Jagdjournalisten Markus Lück. Und an dieser Stelle nur ganz kurz zwischendurch ein Dank dafür, dass Sie sich zurückhalten bei der Jagdsprache, von der ich weiß, dass sie sehr umfangreich und nahezu unverständlich ist für jemanden, der sie nicht erlernt hat. Ich will noch einmal ein bisschen bei diesem Moment des Tötens bleiben, weil ich genau weiß, dass das die meisten Menschen, die damit keinerlei Erfahrung haben, am meisten interessiert. Und nochmal die niederländische Autorin Pauline de Brock aus ihrem Buch Beute, mein Jahr auf der Jagd. Noch ein Zitat. Ich berühre den Abzug. Die Kugel fliegt mit einem Knall. Das Schwein wirft den Kopf in die Höhe und fällt um. Die anderen flitzen über den Acker. In meinem Körper rast es. Mein Schädel pocht. War mir kalt. Flammen schlagen aus meinem Körper. Ich lese das, eine Jagdszene, aber ehrlich, es klingt für mich ziemlich nach Erotik. Übertreibt die Autorin oder ist die Jagdleidenschaft jetzt wirklich so? Bitte verraten Sie es mir.
Ich glaube, sie ist sehr realistisch in dem, was sie beschreibt, und sehr ehrlich. Wenn sie diese Gefühle nicht hätte, die wahrscheinlich als nächstes auch in ein Innehalten und in immer auch ein Bedauern über den Tod des Tieres dann münden. Das, glaube ich, spürt jeder. Wir kennen diesen Moment, der, blödes Wort, Andacht, wenn man nochmal dasteht und sagt, so, ich habe jetzt ein Tier getötet, ich habe es genutzt. Es ist jetzt nicht mehr lebendig, aber ich nutze es jetzt weiter. Das ist Teil, und ich denke, unser Tun als Jäger ist mitzumachen in der Natur. Wir nutzen und wir sind dabei, wir klinken uns in Abläufe ein, aber wir fotografieren sie nicht nur, wir beobachten sie nicht nur, wir machen mit allen Konsequenzen. Auch, dass wir manchmal eben nicht zum Ziel kommen.
Also ich denke auch, dass sie die Gefühle, die da beim Schuss passieren, sehr, sehr realitätsgetreu beschreibt. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man diese Gefühle auf der Jagd durchlebt als Jäger, weil wenn das mal nicht mehr sein sollte und man keine Empathie mehr hätte für dieses Individuum, was man in dem Moment ja erlegt mit der eigenen Waffe, dann bin ich der Meinung, sollte man besser den Jagdschein abgeben. Also man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass man in dem Moment ein Leben nimmt und man nimmt es, um es zu nutzen. Und dann, ja, hat man da schon eine Vielzahl von Gefühlen in diesem Moment, die man einfach spürt. Und ich finde das auch ganz, ganz gut und wichtig. Und auch diesen Moment der Andacht, wie Sie es genannt haben, Frau Miller, der ist mir auch sehr bewusst. Und ich finde das auch immer wieder aufs Neue. Irgendwie ist es ein berührender Moment, wenn man von der Kanzel geht und man läuft über die Wiese und tritt dann an das erlegte Tier heran und weiß, okay, das verarbeite ich jetzt weiter und gewinne daraus ein wahnsinnig hochwertiges Lebensmittel, dann ist das immer wieder ein faszinierender Moment.
Vielleicht ist es ja nur ein Vorurteil, aber ich frage die Frage trotzdem, ist das so, dass Sie als Frauen darüber so offen sprechen oder tun das die Männer auch, empfinden die genauso, Herr Lück?
Diese Szene, die Sie eingangs beschrieben haben mit den Worten der niederländischen Autorin, treffen diese Sekunden vor der Schussabgabe sehr, sehr genau. Also das sind, so genau so würde ich es auch beschreiben, das ist perfekt. Und wenn Sie mal jemanden von extern beobachten, also beispielsweise beim ersten Stück Wild, das jemand erlegt, ein junger Jäger, der gerade seinen Jagdschein hat, und Sie sind mal der Zuschauer und nicht der Jäger und gucken mal, wie der so, was da so mit der Person passiert, dann ist das genau das. Sie sehen eine aufgeregte Person, die sehr routiniert handelt. Und bei den meisten, wo ich selbst erlebt habe, fängt nach der Schussabgabe, also nach dem Schuss guckt man üblicherweise durch das Zielfernrohr auf das Stück Wild, was man beschossen hat. Und im Optimalfall ist das Stück zu Boden gegangen und dann halt schmerzlos verendet oder möglichst schmerzlos verendet, also gestorben. Dann beginnt für viele noch eine größere Aufregung, weil dann ist dieser Zwang, sich zu beherrschen, damit man routiniert schießt, damit man alles richtig macht, damit man auf Sicherheit achtet, diese Last fällt einem dann ab und man diese Gefühle übermannen einen. Und das ist ein ganz wahnsinniges Gefühl.
Ich habe in einem Artikel eine Typologie des Jägers gelesen, die ich ganz spannend fand und ich würde gerne überprüfen, ob Sie das ähnlich empfinden. Da wurde gesagt, es gibt die romantischen Jäger, die sachlichen Jäger und die verächtlichen Jäger. Die romantischen Jäger, die nehmen halt die Natur mit allen Sinnen auf und sind froh, wenn sie einfach draußen sind. Die sachlichen, die kommen dann auch noch ein Stück weit mit all den rationalen Argumenten, die wir teilweise hier in der Diskussion auch schon gehört haben. Und der verächtliche Jäger, und da ist offensichtlich keiner in der Runde dabei, das ist der eiskalte Typ, der einfach durch den Forst wandert oder die Steppe und alles niederschießt, was ihm in den Weg kommt, Hauptsache Trophäe. Gibt es diese drei Typen so idealtypisch wie beschrieben, Frau Miller?
Ja, ich hab ja auch viel mit Berufsjägern zu tun, also mit Leuten, für die Jäger sein ein Beruf ist. Das sind mit die sensibelsten, nachdenklichsten, reflektiertesten Leute, die ich kenne. Und ich denke, das, was Sie als sachliche Jäger bezeichnen, diese Um-zu-Jäger, also ich jage nur um ein Schnitzel zu gewinnen, nur um Schnittholz zu sichern, das geht eigentlich in die Richtung verächtlicher Jäger und die kenne ich sehr wohl, wobei das ist meistens eine bestimmte Berufsgruppe. Da hat mir einer gerade aus einer Waldbauvorlesung eine Mail geschrieben, hat er mitgeschrieben, hat er gesagt, der Professor da vorne hat gerade gesagt, wenn Sie einen Plänterwald haben wollen, dann müssen Sie jedes Reh schießen, das Sie sehen. Wenn Sie ein Reh sehen, treten Sie drauf.
Ein Plänterwald, also, das ist ein so rausgeputzter Hochglanzwald.
Das ist so eine ganz bestimmte Art des Waldbaus, hoch artifiziell. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sagen, Wildtiere, die vor allem Pflanzenfresser, die draußen sind, stören mich. Die stören mich, weil sie möglicherweise meine betriebswirtschaftliche Rendite auf meinem Grund und Boden schmälern und deshalb will ich sie weghaben. Das ist eine Überlegung, wie man eben auch Häuser entmietet oder ja, wenn man einfach schaut, dass man unter rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sagt, das ist mir da zu viel Natur, das könnte was kosten, weg damit. Und das gibt es. Und diese Bestrebungen haben wir heute. Das ist ein ganz großer Konflikt, auch in der Jägerschaft, dass es Leute gibt, die möchten die Natur nachhaltig nutzen, sich aber auseinandersetzen müssen mit einer anderen gesellschaftlichen Gruppe, die sagt, ich möchte diese Natur aber für mich so anpassen, mit so wenig wie möglich Wildtieren, damit ich da besser wirtschaften kann. Oder ich glaube wenigstens besser wirtschaften zu können.
Ist der Förster der beste Freund oder der größte Feind des Jägers?
In vielen Revieren leider heute zum Feind geworden. Also das ist genau das, was Frau Miller gerade angesprochen hat. Es ist halt für viele Förster und gerade junge Förster oftmals, ja, ist Wild nur noch der Schädling im Wald. Und das Reh frisst halt, oder äst, wie wir Jäger sagen, halt junge Triebe von frisch gepflanzten Bäumchen oder von frisch ausgesäten Bäumchen. Das ist einfach natürlich, aber es wird damit zum Schädling. Und das wollen viele Förster nicht mehr wahrhaben. Deswegen gibt es ja diese extreme Tendenz, dass man sagt, ja, vielleicht sogar, wir wollen einen Wald ohne Wild oder nahezu ohne Wild, was natürlich völliger Quatsch ist.
Man spricht ja auch, also der Wald-Wild-Konflikt ist ja, glaube ich, auch gerade in den letzten Jahren, vergeht ja fast kein Tag, in dem man dazu in der Fachpresse nichts liest. Und es galt ja auch lange der Slogan sozusagen Wald vor Wild. Und da sind wir, die meisten Jäger oder auch die Landesjagdverbände, ja ganz anderer Ansicht. Also es muss eigentlich Wald mit Wild heißen. Und wir sollten da eine Verantwortungsgemeinschaft zwischen Jägern und Grundstückseigentümern bilden und dann wirklich schauen, dass wir im gemeinsamen Dialog ein nachhaltiges Konzept der Waldbewirtschaftung entwickeln, in dem der Wald wachsen kann und aber auch das Wild einfach seine Rückzugsräume hat, weil es funktioniert auf lange Sicht und nachhaltig nur miteinander.
Aber da sollten wir nicht in die Falle tappen, Frau Wirz, dass wir hier Begrifflichkeiten übernehmen, die gar keinen Sinn machen. Es gibt keinen Wald-Wild-Konflikt. Es gibt einen Forst-Jagd-Konflikt,
ja,
aber einen
richtig.
Wald-Wild-Konflikt gibt es nicht. Wildtiere, da gibt es ja auch verschiedene Arten, sind einfach integraler Bestandteil ökosystemarer Prozesse in Waldlebensräumen und in Waldfeldlebensräumen. Und man muss diese ökosystemaren Prozesse halt erkennen und dann kann man da drin wirtschaften und nutzen. Wir nutzen verschiedene Elemente dieses Ökosystems. Der eine will Schnittholz, der andere will Schnitzel. Aber ich muss diese Prozesse kennen und bei der Diskussion, die mit so Schlagworten operiert, die ja in Bayern zum Beispiel im Waldgesetz verankert sind, noch drinstehen, Wald vor Wild, da zeigt sich einfach, da ist ein Unwille, sich überhaupt auf eine ökosystemare Sichtweise einzulassen.
Aber der Vorwurf, Frau Miller, geht doch eigentlich über das sogar noch hinaus, also über den Schnitzel-Schnittholz-Konflikt. Ja, also man wirft den Jägern doch vor, dass sie besonders viel Wild im Wald haben wollen, am besten solches mit tollen Geweihen, weil die kann man dann später auch an die Wand hängen, die tollen Geweihe. Ja. Ja. Wohingegen der Förster sagt, also wenn ihr mit eurer Jagdleidenschaft da so unterwegs seid, da kommt kein Trieb mehr hoch, Leute. Also bisschen gebremst muss man das machen. Mittlerweile gibt es dann so Begriffe wie Wildtiermanagement, das klingt klug, ja. aber geht denn das traditionelle Alte, die Weitgerechtigkeit und die Hege, bleibt die hinter dem zurück oder erfüllt die diese Ansprüche doch ganz gut?
Die Hege ist ein wahnsinnig moderner Begriff, denn, also ich habe ja auch viel mit Jagdrechtskommentaren zu tun, Hege heißt ja nur, dass das Nutzungsrecht und bedeutet, also ich darf Tiere töten und sie mir aneignen, wenn ich gleichzeitig für den lebenden Bestand an Tieren artgerechte Lebensräume und Lebensbedingungen schaffe. Das ist ja die ganz große Stärke der Jagd, dass wir sagen, wir haben den lebenden Bestand, die lebende Population im Blick. Und das, was wir mit unserer Jagd machen, wir wollen eine natürliche Mortalität abbilden. Und die heißt, junge Tiere sterben häufig. Und ganz alte Tiere sterben in der Natur, wenn sie nicht bejagt werden würden, häufig. Und deshalb müssen wir eben wissen, wann ist es jetzt ein sehr junges Tier oder ist es ein altes Tier? Die mittelalten Tiere sind in der Regel das Rückgrat von Wildpopulationen, vor allem wenn sie in sozialen Beziehungen beieinander leben. Und das Geweih eines Rothirschen ist ein recht guter Proxy, ein recht guter Schätzwert für das Alter. Deswegen ist es so eine Orwellsche kleine Sprachverwirrung, dass man sagt, der Trophäenjäger. Wir müssen uns manchmal an Altersmerkmalen orientieren und ein Altersmerkmal, das für eine artgerechte Bejagung notwendig ist, ist das Aussehen und da gehört nun mal ein Geweih mit dazu.
Das aber wenn der Hirsch über dem Kamin hängt, dann aus rein wissenschaftlichen Gründen, das kann ich gar nicht glauben.
Nö, da darf man sich doch freuen.
Das ist doch eine komplette Nutzung des Tieres, kann man doch sagen. Also wenn der in die passende Altersklasse fiel, dieser Hirsch, also schon so alt war, dass man ihn halt entnehmen konnte, es damit vertretbar war, das Fleisch auf dem Teller landete, was spricht dagegen, das Geweih über den Kamin zu hängen? Also das ist für mich, zum einen ist es ein Erinnerungsstück an diese Jagd und zum anderen ist es ein Stück weit noch eine Nutzung, was wir Jäger zwar so nicht sagen würden, aber es ist ja so.
Ja, wir denken da vielleicht auch an die Großwildjäger, die sich immer noch nach Afrika aufmachen und andere seltene Gegenden, um da Großwild zu schießen und dann eben stolz die Trophäen mitzunehmen. Ja. Sind das eher so die schwarzen Schafe in der Jägerschaft oder gehören die auch mit dazu?
Das kann eine ganz wichtige Erhaltungsmaßnahme für bedrohte Tierarten sein. Es gibt viele Tierarten, die überleben in ihren Gebieten nur, weil es diese Nutzung der alten Tiere durch Jäger gibt. Und damit kümmern sich jetzt die Leute vor Ort um diese Tierpopulationen, weil sie dann einen Teil davon, das Nutzungsrecht, die Jagd, verkaufen können. Das ist jetzt nichts, was ich so seltsam erfinde, sondern das können Sie bei der IUCN nachlesen, wie wichtig IUCN? Bejagung sein kann. Also das ist die internationale Naturschutzbewegung, die Tierarten diese Attribute verleiht, selten, gefährdet, nicht gefährdet, also
vergleichbar mit der Roten Liste beispielsweise, nur auf internationaler Ebene.
Sie ist eine Grundlage für Naturschutzpolitik weltweit.
Das heißt, daraus könnte man jetzt auch schließen, es ist durchaus schon mal in Ordnung und vertretbar, auf einen Löwen zu schießen oder einen Elefanten.
Oder ein Markhor.
Was ist das?
Das sind so ziegenartige Tiere, die im Kaukasus leben. Also wir sollten schon trennen. Reden wir über die Motivation eines Menschen, etwas zu tun, oder reden wir darüber, was dieses Tun bewirkt? Und ich sage immer, ich bin ja keine Moralpolizei, das gab es früher, das gibt es nicht mehr. Warum jemand was macht, interessiert mich wesentlich weniger, als was passiert, wenn er das tut.
Es ist ja auch so, dass die Gelder, die dort fließen, also ein Jäger aus Deutschland beispielsweise, fliegt nach Afrika, um dort ein Wildtier zu erlegen, dann bezahlt er ja für diesen Abschuss Geld. Und das Geld, was er für diesen Abschuss bezahlt, fließt ja sehr häufig und eigentlich in fast allen Fällen auch wieder zurück, in dem Sinne, dass die Gemeinschaften dort vor Ort das Geld nutzen können, sei es zur Anlage von Maßnahmen in den dortigen Dorfgemeinschaften oder vieles mehr. Und dann aus diesen Geldern werden natürlich dann auch solche Park Ranger mitfinanziert, die unter Umständen stark bedrohte Arten schützen. Also man sollte diese Auslandsjagd nicht per se verteufeln. Man muss einfach immer die Umstände betrachten, unter denen sie stattfindet.
Nun ist es aber in der Gesellschaft, können Sie solche Positionen kaum vertreten oder zumindest hört und liest man wenig davon. Viele unserer politischen und gesellschaftlichen Probleme werden eben doch aus der Brille einer urbanen Elite heraus betrachtet, die sich sehr weit von der Natur entfernt hat und entsprechend irgendwie geprägt wurde, früher durch Chimek und Horst Stern, heute vielleicht durch National Geographic. Finden Sie genügend Ansprechpartner oder genügend Gehör, wenn Sie sowas sagen, Frau Wirz?
Definitiv. Also man muss ganz klar feststellen, was Sie damit ja auch schon sagen wollten, es gibt immer mehr diese Naturentfremdung. Also die Leute möchten die Natur erleben. Jetzt in Zeiten von Corona spürt man das, glaube ich, noch extremer. Ja, die Wälder sind voll von Erholungssuchenden, was generell ja auch gar nicht schlecht ist. Aber der Naturnutzer aus der Stadt beispielsweise muss auch immer wissen, quasi wo die Grenzen sind, ja, also dass der Wald nicht nur dem Erholungssuchenden gehört, sondern halt eben auch dem Wild. Gerade auch in dieser Zeit als Jagdkönigin habe ich ganz, ganz oft erfahren, dass beispielsweise Kinder gar nicht mehr so wirklich wissen, woher das Fleisch denn kommt und wie dieser Prozess funktioniert vom lebenden Tier bis zum Schnitzel auf dem Teller. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass es einfach in der Bevölkerung viele, viele Wissenslücken gibt und man hat nicht mehr so diesen Bezug zu Natur und zu den Wildtieren. Und durch dieses Unwissen heraus ist dann natürlich die Jagd mit vielen Vorurteilen behaftet. Aber bis jetzt konnte ich wirklich nur erleben, jedem, dem ich das angeboten habe, von Kindern und Jugendlichen bis wirklich älteren Menschen schon, jedem, dem ich angeboten habe, mich bei der Jagd zu begleiten, der war ja freudig überrascht, vielleicht auch manchmal sogar begeistert von dem Erlebnis, was man da einfach so gespürt hat im Wald, wie diese Atmosphäre auf dem Hochsitz ist. Und hat mir auch dann berichtet, wenn es denn zum Schuss kam, dass das ganz, ganz spannend war und dass sie oder er ein Stück Fleisch jetzt im Nachgang vielleicht viel bewusster isst und seinen eigenen Fleischkonsum auch nochmal überdenkt und halt nicht einfach kopflos mit Appetit auf ein Schnitzel in den Supermarkt geht und in die Kühltheke greift.
Ich glaube auch, dass dieser Punkt der Unwissenheit über die Natur vor der Haustüre, diese Entfremdung der heimischen Natur, ist sogar eine Chance für uns als Jäger oder ist auf jeden Fall die Begründung dafür oder ein Teil der Begründung, warum die Anzahl der Jäger, glaube ich, seit Jahren einfach steigt. Ich meine, wir sind heute knapp 400.000 Jäger in Deutschland. Ich glaube, dass viele Menschen einfach das Bedürfnis verspüren zu wissen, welcher Baum wächst da eigentlich vor meiner Haustüre und was ist das eigentlich für ein Tier, was da gerade vor mir über den Weg gehuscht ist und was ist das da für ein Trittsiegel, also für ein Abdruck, den ich da im Matsch vor meinen Füßen sehe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Begründung dafür, warum viele Leute heute Jäger werden und natürlich dieser Aspekt der Fleischbeschaffung, also die Skandale rund um industrielle Massentierhaltung spielen uns dann natürlich auch in die Karten. Es ist einfach schön zu wissen, woher sein Fleisch kommt, was man isst. Und ich glaube, das geht vielen so, die einfach heute einen Jagdschein machen. Das sieht man ja auch an jungen Jägern.
Man merkt, dass es diesen Trend aufgreift. Es gibt das Urban Gardening, es gibt die Bienenstöcke auf den Hochhausdächern, ja, wo die Leute einfach diese Nutzung, diese Naturnutzung mitgestalten wollen. Und die Jagd hat jetzt den Vorteil, dass sie in diesem ganzen Prozess, den ich da lerne, in dem ich rausgehe, in dem ich merke, wer ist hier gelaufen, wann ist hier jemand gelaufen, bei welchem Wetter habe ich denn eine Chance, dass ich überhaupt etwas sehe, dass wir dann beginnen, die Landschaft, ich sage es nochmal, mit den Augen eines Tieres zu sehen und dann auch viel früher reagieren und Antennen bekommen, was passiert mit unserer Landschaft.
Ich merke, dass wir hier.
Was tun wir ihr denn da wirklich an? Und das Jäger müssten da wie Sensoren wirken, weil sie es unmittelbar mitbekommen.
Ich merke gerade, eigentlich wollten wir über die Jagd reden, aber wir reden doch sehr, sehr viel über grüne Themen. Und das führt mich dann zur letzten Frage eigentlich in dieser Runde. Wenn man sich mal anschaut, wie die Jägerschaft im politischen Spektrum verteilt ist, das hat jemand mal gemacht, er hat im Deutschen Bundestag geguckt. Ich glaube, unter den Linken, unter den Grünen hat er nicht einen einzigen Jäger gefunden, nicht mal bei der SPD. Ich glaube, einer hat einen Angelschein. Und die wenigen Jäger, die es da gibt im Deutschen Bundestag, die waren dann eher bei den rechten Parteien, CDU, CSU, AfD. Und Christian Lindner hat, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr seinen Jagdschein gemacht von der FDP. Ist die Jagd so ein Ding für Konservative? Ist sie politisch rechts?
Nö, es geht quer durch alle Parteien. Also ich bin schon für die Linke in Sachsen Petitionsausschuss drin gewesen. Ich habe vorher mit einem grünen Politiker eine Videokonferenz gehabt. Es ist eher etwas, das wir in einem urbanen Raum seltener sehen und in einem ländlichen Raum häufiger, auch weil es ein bisschen traditionell eher da ist. Und die Parteienspektren, da haben sie bestimmte Parteien eben eher im urbanen Raum und kein Wunder, dann finden sie halt da anteilsmäßig weniger Jäger. Aber es ist ein Thema, das durch alle Parteien durchgeht.
Und trotzdem habe ich jetzt gerade große Mühe, Herr Lück, mir einen Jäger vorzustellen, der über Feld und Wald pirscht und dabei fröhlich Brüder zur Sonne, zur Freiheit pfeift.
Ah, natürlich.
Aber ich stimme den Ausführungen da von Frau Müller vollkommen zu. Also das zieht sich komplett durch alle gesellschaftlichen Schichten, durch alle Altersklassen. Also insbesondere viele junge Leute machen sich Social Media auf, Instagram, Facebook. Da ist Jagd heute ein großes Thema. Viele junge Leute öffnen die Jagd, was ich persönlich toll finde, weil so ist es nicht mehr irgendwo an einem geheimen oder vermeintlich geheimen Platz irgendwo im Wald, sondern man kann andere Leute daran teilhaben lassen und das bereichert die Jagd auch, dass der Frauenanteil wächst, dass die Altersgruppen sich verändern, ja, ganz unterschiedliche Berufe vertreten sind, das ist toll.
Und wie bereichert das die Diskussion dadurch, dass jetzt mehr Frauen dabei sind? Ich glaube, in den Jagdschulen schon ein Viertel der Kandidatinnen. Was macht das mit der Diskussion rund um die Jagd, dass auch junge Leute sich dafür interessieren? Ändert sich da irgendetwas im traditionellen Bild?
Ich glaube, es öffnet die Diskussion vielleicht etwas weiter, weil es halt ja nicht mehr nur diese klischeehaften, krummeligen Jäger im Lodenmantel sind, ja, die es vielleicht auch nie waren. Also ich kenne sehr viele alte Jäger mit Lodenmantel und das sind sehr, sehr nette Menschen und die geben gerne Auskunft und viele von denen haben mir auch viel, viel beigebracht und mich immer mit auf den Hochsitz genommen, um halt eben von ihnen zu lernen. Aber ich denke, gerade Frauen oder jüngere Leute, ja, machen die Jagd so ein bisschen erlebbarer und vielleicht hört man auch dem ein oder anderen Influencer eher mal zu, bevor man vorschnell sich ein Urteil bildet und direkt abblockt und sagt, naja, mit Jagd habe ich nichts zu tun und die schießen eh alles nur tot, was den Kopf aus dem Busch streckt, so platt gesprochen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade die Jagd auf den Social Media Kanälen auch unserer Jagd gut tut und man sieht halt auch ganz viele Arten der Nutzung, einfach wirklich so from nose to tail, also ich schieße ein Stück, sprich ein Wildtier und nutze es wirklich gänzlich, ja, das, was ich selbst als Mensch nicht verwerten kann, das bereite ich vielleicht für meinen Hund als Hundefutter zu und das Fell, sprich die Decke, lasse ich mir unter Umständen noch gerben und nutze das auch noch weiter und das ist, glaube ich, eine, ja, so ein wichtiger Punkt, der in den sozialen Medien mehr und mehr dargestellt wird und auch weg von diesem typischen Bild, was man früher hatte. Wild muss man in Buttermilch einlegen und erst dann schmeckt es, ja. Also Wild kann auch ziemlich, ja, hip und modern sein und das kann man das ganze Jahr über essen und da gibt es tolle Gerichte und ich glaube, das macht die Jagd auch so spannend in den letzten Jahren.
Herr Lück, Sie sind ja der Hauptansprechpartner fürs Digitale bei der Deutschen Jagdzeitung. Mhm. Sie haben Ihren Podcast. Ich habe auch gelesen, wenn es im Wald knallt, dann tauschen alle Jäger gleich über WhatsApp aus. Was hat denn da geknallt? Wer hat was abgeschossen? Also die Jagd ist auch ein Stück weit digital geworden. Tut ihr das gut?
Ja. Jagderlebnisse werden geteilt. Wenn ich ein tolles Bild irgendwie poste auf Instagram, da freut sich auch der ein oder andere Nichtjäger drüber. Das sind tolle Einblicke. Das ist eine Bereicherung, ganz klar, ja.
Wenn man die Natur so lieben möchte, wie es ein Jäger tut, muss man dann ein Jäger werden oder kann man auch ohne Flinte und Büchse in den Wald gehen und praktisch das Gleiche gleichwertig erleben, was Sie erleben, Frau Miller?
Ich kann natürlich zuschauen, aber das in Wert setzen von Naturschätzen, zu zeigen, dass wir uns darum kümmern, dass die Gesellschaft auch in Zukunft wild lebende Tiere in unserer Umgebung hat und dass sie sie vielleicht auch erleben kann als Nichtjäger. Ich glaube, das können nur wir die Verantwortung übernehmen, die Jäger.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Horridu und Halali. Warum gehen immer mehr Menschen jagen? Mit der Biologin Christine Miller und der Biologin Sarah Wirz. Beide sind Jägerinnen, wie auch der Jagdjournalist Markus Lück. Die Moderation hatte Thomas Ihm und Ihnen dreien. Vielen Dank für diese Diskussion.